alles wunderbar ist, dann können wir ja starten. Hallo Brigitte. Willkommen zurück Nina. Aus dem Urlaub.
Ja.
Und aus dem Schulbuchgeschäft.
Fast. Noch mit Nachwehen? Ja, nee.
Ja.
Aber geht schon alles.
Das ist schön.
Wir bereiten uns ja jetzt quasi schon auf das Weihnachtsgeschäft vor.
Ja, nach dem einen folgt das nächste. Mhm. Aber du bist im Urlaub dazu gekommen zu lesen.
Ja, das war wirklich ein Riesenvorteil im Urlaub. Man konnte mal ganz ungestört in einem Stück lesen.
Was gibt Schöneres?
Genau.
Einfach mal entspannt lesen. Ja. Was hast du denn gelesen? Ich sehe viel Spannendes darum liegen.
Ja. Interessanterweise, ich habe einfach so wüst aus meinem Bücherstapel gegriffen, als ich los bin und mir weiter gar keine Gedanken darüber gemacht und habe dann hintereinander zwei Bücher gelesen, die eigentlich so ganz eng was mit Familiengeschichte zu tun haben.
Mhm. Ganz unbewusst.
Ganz unbewusst. Also es geht immer um so ein bisschen Suche nach den Wurzeln. Mhm. Hat man Wurzeln? Bleiben die so? Werden die irgendwann gekappt? Was macht dieses Bewusstsein aus, dass man mit einem Familienumfeld verbunden ist? Also ganz unterschiedlich beleuchtet in den beiden Geschichten und fand ich interessant, dass ich durch Zufall zweimal so ähnlich das Thema habe, aber ganz unterschiedlich dargestellt. Also ich fange mal an, damit es nicht so theoretisch bleibt. Das erste, was ich gelesen habe, weil das auch so ein bisschen, so ein bisschen wie kriminalistischen Hintergrund hat, da geht es also darum, dass zwei Schwestern, die immer noch im Familienverbund zusammenleben, beide aber schon erwachsen sind, und die eine Schwester lernt jemanden kennen, einen Mann, ist auch sehr schnell mit ihm zusammen, zieht mit ihm zusammen, die kennen sich noch kein Jahr, dann ist also schon Nachwuchs unterwegs. Und das gesamte Umfeld von dieser Dina, heißt sie, ist von Anfang an sehr skeptisch, weil jeder hat das Gefühl, dass der Mann also sehr besitzergreifend ist, also sehr dominant in der Beziehung. Dina immer mehr aus ihrer Familie rauslöst, auch aus ihrem Freundeskreis und sie eigentlich komplett für sich vereinnahmt. Und seine Vorstellung von Leben oder später auch von Kindererziehung komplett dieser Dina überstülpt. Und letztendlich wohl auch also die absolute Dominanz zu manifestieren, auch handgreiflich wird, auch gewalttätig wird der Dina gegenüber. Das wird aber nur immer so ein bisschen angedeutet, auch so im Rückblick. Weil eines Tages ist Dina verschwunden. Sie hat sich nach vielem Hin und Her und vielen inneren Kämpfen dann doch von ihrem Mann getrennt, hat das Kind mitgenommen. Es gab sehr unerfreuliche Sorgerechtsauseinandersetzungen, aber sie hat sich von ihm getrennt. Und die Geschichte startet eigentlich damit, dass sie morgens das Haus verlässt. Also sie ist wieder in das Familienhaus, wo auch ihre Schwester noch wohnt, zurückgezogen. Sie verlässt dieses Haus und sie kehrt nicht zurück. Mhm. Und es kann nicht aufgeklärt werden, wo sie geblieben ist. Und das Dramatische ist, ihrem Ex-Mann oder Ex-Partner, ich glaube, sie waren wirklich nicht verheiratet, gelingt es, das absolute oder das alleinige Sorgerecht für das Kind zu bekommen und auch der Familie das Umgangsrecht mit diesem Kind zu untersagen. Das heißt, er nimmt das Kind mit, zieht auch in einen ganz anderen Bundesstaat und die Tante, die Großmutter, alle versuchen irgendwie noch einen Kontakt zu dem Kind herzustellen, um auch zu sehen, wie geht's ihm denn oder so. Und dieser Ex-Partner blockt alles ab. Und das Kind das wächst auf, man hat das Gefühl wie in einer Blase. Das ist sehr ländlich da. die Mutter dieses Mannes wohnt mit im Haus, ist aber scheinbar auch eine sehr kühle, schroffe Person. Und dieses Kind wächst absolut nur mit diesen zwei Erwachsenen auf. Das hat keinen Kontakt. Und der Vater schafft es auch, das die ersten Jahre überhaupt nicht zur Schule zu schicken, bis das auffällt, bis die Behörden alarmiert werden, das Kind hat überhaupt keinen Schulbesuch oder so. Da erst fängt es an, dass dieses Mädchen Sozialkontakte zur Außenwelt bekommt. Und das ist so, also ich fand das faszinierend, wie das beschrieben ist. Und das ist auch nicht unrealistisch. Also es wird immer darauf verwiesen, gut, das spielt in Amerika, aber wie solche Sorgerechtsentscheidungen vor Gericht getroffen werden. Mhm. Und das ist, und immer im Hintergrund, was ist denn eigentlich mit der leiblichen Mutter passiert? Mhm. Der Vater erzählt immer, die ist irgendwann weggegangen, die wollte auch nichts mehr mit dir zu tun haben, die ist weggegangen. Und dieses Kind, so klein es auch ist, sie ist, als die Mutter verschwindet, 4 Jahre alt, hat dann natürlich dementsprechend, je älter sie wird, immer weniger Erinnerungen dran. Man weiß ja selber, an was kann man sich noch erinnern aus den Jahren. Und hat aber immer so ein unterschwelliges Gefühl, irgendwie stimmt es nicht so richtig oder so. Ja, das ist eine sehr spannende Geschichte. Ich werde auch nicht, also es wird aufgeklärt, was mit der Mutter passiert ist. Das erzähle ich nicht, weil das ist auch wirklich sehr, sehr Spoiler. Spannend.
Ja. Ja.
aber was mich da so berührt hat, ist, dass man jemanden so von seinem angestammten sozialen Umfeld und seinen sozialen Beziehungen ein Kind so rauslösen kann und ja, diese Leere wird eigentlich mit nichts gefüllt, außer mit einem absolut dominanten Vater.
Der ja auch sehr vereinnahmend zu sein scheint, schon ja, sehr toxisch auch definitiv.
Der ist toxisch, ja. Irgendwann stellt sie ja fest, dass sie darf keinen Computer haben, kein Handy oder so. Das wird auch in der Schule dann immer
absolute
ein bisschen schwierig.
Absolute Abschottung.
Ja, absolute Abschottung. Der Vater selber ist aber in einer Firma als IT-Sicherheitsexperte beschäftigt.
Aha.
Also der weiß, wie man es macht und der zum Beispiel, der hat sein ganzes Haus, ne, mit Kameras und so weiter. Der beobachtet jeden Raum, jede Tür oder so. Ne? Also das ist das ist schon
heftig, ja.
Also auch ganz interessant. Andererseits geht er ganz viel mit dem Mädchen in die Natur. Mhm. Allerdings wirklich so jagen, fischen, töten.
Ah,
also
okay.
Da wird wirklich gejagt.
Ja.
Nach dem Motto, man muss ja in der Wildnis auch überleben können. Und ja, das ist, also die lernt schon als 6-7-Jährige, wie man Fische ausnimmt. Was man ja vielleicht, wenn man da nicht so viel mit zu tun hat, auch ein bisschen eklig finden könnte.
Schon ein sehr verstörendes Bild, was sich da
ja,
abzeichnet.
Aber das ist, also das Buch ist absolut faszinierend. Ich habe das in einem Rutsch durchgelesen.
Ja.
Es ist wirklich toll. Es ist,
wie heißt denn das Buch?
Ja, das habe ich noch gar nicht gesagt.
Ja, bitte.
Es heißt, sag mir, was ich bin.
Und aha.
Genau das ist die Frage, die sich das Mädchen, je älter es wird, also spätestens so mit 13, 14 stellt. Mhm. Was bin ich denn eigentlich? Wozu gehöre ich denn?
Auch.
Was ist denn meine Vergangenheit?
Gerade auch die Aufforderung, sag mir, was ich bin. Als sollte der Vater ihr das jetzt sagen, der ja schon ihr ganzes Leben quasi
ja,
bestimmt hat.
Ja, das ist ja für sie die einzige Person, die das praktisch von vorne bis hinten kennt.
Ja.
Also das, ja, also das finde ich auch schon.
Sehr guter Titel.
Ja, das ist also ist bei Steidl erschienen. Una Menyen, die Autorin kannte ich bis dahin nicht. Ist natürlich eine typisch schöne Steidl-Aufmachung mit Leinenband.
Oh, ja.
Leinenband.
Steidl hat sehr feine Bücher, ja.
Genau. 304 Seiten, also es ist nicht so ganz dünn, aber auch
es perfektes ist Maß.
Perfektes Maß, genau. Also man merkt, ich war sehr begeistert von dem Buch.
Ja, sehr schön, cool.
Willst du weitermachen?
Mein Stapel ist etwas kleiner, aber dafür mit sehr schönen Titeln bestückt. fangen mit dem Schönsten an, die Königin. Der Titel ist Programm. Ich habe mich mal wieder ins alte Ägypten begeben, beziehungsweise nicht so ganz alt, weil wir verweilen durchaus auch in unserer heutigen Zeit. Denn die Königin, darin handelt es von Nofretetes globaler Karriere, geschrieben von Sebastian Konrad, ist im Propylen Verlag erschienen für 29 Euro und hat auch, ja, wenn man die ganzen Anhänge und Anmerkungen weglässt, die man ja nun mal nicht mitliest, hat es gut 292 Seiten. Also auch ein sehr schönes Buch, war auch nominiert für den Deutschen Sachbuchpreis, hat leider nicht gewonnen. Aber tut dem Buch nichts ab, denn es ist eine wunderbare Geschichte über die Königin Nofretete und wie sie gerade auch unsere heutige Zeit noch prägt. Aber fangen wir.
Sie prägt noch unsere heutige Zeit.
Ja, sie prägt auch unsere heutige Zeit noch.
Das finde ich.
Hättest du nicht gedacht?
Nein, hätte ich nicht gedacht.
Tja.
Ich habe immer die Abbildung angeguckt und habe gedacht, ja, sehr schön. Es sind ja nur Abbildungen, aber die Abbildungen an sich lassen ja eine sehr schöne Frau vermuten.
Ja, beziehungsweise es ist ja nicht nur die Abbildung, sondern es ist ja die Büste der Nofretete, die ja gefunden wurde am 6. Dezember 1912. Weißt du noch von wem?
Nein.
Offiziell von Ludwig Borchardt, ein deutscher Ägyptologe. Allerdings war es natürlich nicht er, der die Büste wirklich gefunden und ausgegraben hat, sondern die Büste wurde gefunden von einem Mann namens Muhammad Ahmad Muhammad Ahmad al-Sanusi in Amarna. Ein Name, der auch wieder in der Geschichte untergegangen ist, denn man erinnert sich, wenn überhaupt, nur noch an das Foto mit Ludwig Borchardt, einem seiner Mitarbeiter und einem anderen ägyptischen Mitarbeiter, der die Büste dann letzten Endes auch in der Hand hält. Lange Zeit wurde der ägyptische Mitarbeiter auch für al-Sanusi gehalten, ist aber nicht so. Al-Sanusi ist auf diesem Foto überhaupt nicht zu sehen. Er ist mal auf ein paar anderen Fotos von dieser Grabstätte mit abgelichtet, aber da meistens auch nur irgendwo im Hintergrund. Ein Name, der halt in der Geschichte eher verloren gegangen ist, wie bei so vielen Ausgrabungsstätten.
Finde ich aber sehr schade. Ne?
Ja, also es ist mehr als
schade. Ja, das ist wieder so eine Aneignung dann. Ne?
Absolut, und das ist das große Thema in diesem Buch, Aneignung. Denn die Büste Nofretetes steht ja in Berlin. Sie ist ja nicht in Ägypten geblieben. Der Ludwig Borchardt hat sie so mehr oder minder, wohl eher mehr als minder, nach Deutschland rübergeschmuggelt. Aufgrund von politischen Verhältnissen, die damals halt herrschten bei der Grabung und bei der Findung. Und er hat sie dann auch mit unter den Anteil, der an die Deutschen gehen sollte, in deren Museum, die dann in deren Museum ausgestellt werden sollten, hat er sie quasi mit so drunter geschmuggelt, so ein bisschen versteckt, so, ach, das ist ja nichts Besonderes, guckt euch lieber die anderen Sachen an. Ja, also die würden wir gerne jetzt mit nach Deutschland nehmen und die da ausstellen wollen. Und ja, wurde dann abgesegnet und irgendwann kam dann raus, ja, Moment mal, ihr habt da eine Büste mitgenommen, die hätten wir jetzt ganz gerne wieder. Und dieses Thema zieht sich natürlich bis heute noch weiterhin durch, denn die Büste steht ja immer noch in Berlin. Wird auch groß hier drin erzählt, wie die Büste zum ersten Mal ausgestellt wurde. Die wurde nämlich erst auch geheim gehalten von Ludwig Borchardt, bis die dann irgendwann mal an die Öffentlichkeit geraten ist. Und ja, dann gab es natürlich ewige politische Diskussionen. Ägypten, die Büste natürlich zurückverlangte, schon allein aus moralischer Sicht. Ist es absolut falsch, dass diese Büste immer noch hier in Berlin verweilt. Tut sie aber natürlich immer noch. Und es ist auch da noch keine weitere Lösung in Sicht, formulieren wir es so. Ja, Nofretetes Einfluss geht aber, wie schon gesagt, auch ins in die heutige Zeit noch über, denn Nofretete, wer war das eigentlich? Nofretete ist ja bekannt als die Frau von Eknaton, der nun mal den Monotheismus quasi im alten Ägypten begründet hat. Die ägyptische Kultur glaubte ja an mehrere Gottheiten, an die verschiedensten Gottheiten, die auch teilweise Tierköpfe hatten. Und Eknaton hat halt den Monotheismus eingeführt. Er hat nur noch Amun angebetet. den Sonnengott, der Sonnengott. So, das war der einzige Gott. Dieser Kult wurde ja verherrlicht, der einzige Gott, der angebetet wurde. Und Nofretete als seine Königin an seiner Seite hatte als eine der wenigen Königinnen im alten Ägypten wirklich eine richtig hohe Position, die auch mitregieren konnte, weil meistens waren die Königinnen ja doch auch noch mehr im Schatten stehend, und Nofretete hat die Regierung mit übernommen. Sie hat wichtige Entscheidungen getroffen und hatte teilweise sogar noch größeren Kultstatus als ihr Mann selber, der an manchen Stellen, dem an manchen Stellen nachgesagt wurde, dass er recht verweiblicht oder verweichlicht halt gerade auch sein soll, gerade auch durch die Kunst, durch die er ja halt dargestellt worden ist. Ich weiß nicht, ob du von der Kunst im alten Ägypten da jetzt gerade ein Bild vor Augen hast, Brigitte.
Ich weiß nur, dass mich das als ja, als Kind, da habe ich nicht mal sein Buch bekommen, das hat mich immer fasziniert. Die waren ja immer wunderbar geschmückt.
Ja.
Also sehr auffallend geschminkt.
Richtig.
Wenn ich mich recht erinnere. Und zwar Männer wie Frauen. Prachtvolle, aber schlichte Gewänder.
Richtig. Die Kunst zu Echnatons und Nofretetes Zeiten hat ein bisschen einen Wandel quasi durchgenommen auf Echnatons Wunsch hin. Gerade dadurch, dass er diesen neuen Gott, diesen Götterkult quasi begründet hat, wollte er halt auch die Kunst anders dargestellt haben, indem er auch sich und seine Familie quasi ins Zentrum rückte, was eher seltener der Fall war in der alten ägyptischen Kultur. Da wurde dann die Königsfamilie bei alltäglichen Dingen dargestellt, zum Beispiel wie die Familie einfach beisammensitzt, die Kinder mit auf dem Schoß hat, und das Ganze aber dann vor dem Hintergrund des Amun, der natürlich dann auch die Sonnenstrahlen auf sie herabscheinen lässt, sodass man quasi einen persönlichen Einblick in dieses Königsfamilienleben gewinnen
konnte.
Königs
ganz privat.
Genau, die Könige ganz privat, die neue Reality-Show so quasi. Ja. Jetzt schneide ich einmal den Bogen zu Nofretete in unserer heutigen Kultur, denn Nofretete hat durch diese hohe Stellung, die sie als Königin hatte, hat sie jetzt nachträglich natürlich auch die Frauen in unserer heutigen Zeit nochmal mit beeinflusst. Gerade als die Büste dann das erste Mal ausgestellt wurde, kam die Frage auf, wer war denn diese Königin? Und diese Königin, die ja nun mal für ihre Schönheit bekannt ist, hat dann natürlich die damalige Mode mitbestimmt um 1912 und kurz darauf. Sie wurde dann auch als feministisches Sinnbild quasi genommen. Sie wurde für den Feminismus dann einmal noch instrumentalisiert und als, ja, Vorreiterin quasi genommen. Sie wird auch weiterhin tatsächlich auch aus nationalsozialistischen Gründen mit instrumentalisiert, gerade auch aus ägyptischer Sicht, die ja den Pharaonenkult als etwas Hochheiliges nochmal mit ansehen, um sich halt auch von gewissen anderen Ländern in Afrika nochmal mit abzugrenzen. Denn das ist auch Thema in diesem Buch, der europäische Einfluss auf Ägypten versus der afrikanische Einfluss auf Ägypten. Denn Ägypten gehört nun mal mit zum afrikanischen Kontinent. Aber die Ägypter sehen sich oder sahen sich, wie auch immer, nicht immer als Afrikaner an, sondern standen zeitweise unter sehr großem europäischem Einfluss und haben sich dann wirklich mehr als Europäer mit angesehen.
Also wenn schon nicht Europäer, aber dann auf jeden Fall die besseren Afrikaner.
Genau, quasi, die besseren Afrikaner.
Ja, interessant. Ja, natürlich, warum soll es das, ne, gibt es auf jedem Kontinent wahrscheinlich der Bevölkerung.
Gerade auch für das europäische Volk war es wohl auch sehr schockierend, dann irgendwann herauszufinden, ja, die Ägypter, die sind ja gar nicht weiß. Das war nämlich auch so ein Volksglaube im europäischen Raum, dass die Ägypter weißhäutig sind.
Ach. Sind sie nicht?
Nein, ich weiß, es ist schockierend, ich weiß. Gleichzeitig wurde es dann in der Moderne, gerade zum Zeitpunkt Black Lives Matter, wichtig. Aus dieser Perspektive wird Nofretete dann nicht des Whitewashings quasi unterzogen, sondern des, kann man das Blackwashing nennen?
Weiß ich nicht.
Weiß ich nicht, ne.
Begeben wir uns als
begeben
weiße
uns,
westliche ja, auf schwankenden Bogen.
Auf schwankenden Bogen, das ist ein sehr kritisches Thema. Auf jeden Fall wurde sie allerdings dann auch, sie wurde dann halt auch gerade für südafrikanisch Stämmige dann halt auch nochmal als separate Ikone quasi gesehen, die dann darauf gepocht hat, ja, Nofretete war aber dunkelhäutig.
Ja.
Was man allerdings nicht genau weiß, denn die Büste ist in einer roten Farbe gehalten. Sie spiegelt quasi keine Hautfarbe wider. Von daher kann man gar nicht genau sagen, wie Nofretete jetzt letzten Endes wirklich ausgesehen hat. Und wer Nofretete letzten Endes war, bleibt für uns ein großes Mysterium. Denn aufgrund dieser Vereinnahmungen von verschiedenen Ländern und verschiedenen Gruppierungen gibt es so viele Nofretetes mittlerweile, dass niemand weiß, wer die echte ist.
Ah, ja. Okay.
Das war mein Beitrag zu Nofretete. Ein äußerst spannendes Buch. Ja. Ich hatte richtig viel Spaß damit. Und ich kann es jedem empfehlen, der sich für das alte Ägypten interessiert und auch gerade für das Ägypten in heutiger Zeit. Das ist sehr spannend.
Aber es klingt ja auch so von den Ansätzen her total spannend. Also es ist doch nicht nur ist das es? Alte Ägypten, sondern wenn du sagst, ne, wie man sich dann praktisch selber so einen Pharaonenkult entwickelt hat, der ja doch eine gewisse Parallel zu Führerkult hat. Also, ne, also du kannst du doch viele Parallelen
ja,
finden.
Darum also. Geht es in diesem Buch auch. Also man erwartet quasi von diesem Buch, gut, die Königin, Nofretetes globale Karriere. Ja, aber dieses Buch geht so tief in verschiedene Themen rein, die alle mit abgehandelt werden. Es ist großartig.
Also es ist weit mehr als
es ist weit mehr als ein rein biografisches Werk über Nofretete.
Ja, sehr schön.
Ja.
Ich mache jetzt wieder den jetzt großen Cut, weil ich bin ja immer im Hier und Jetzt bei meiner Lektüre gewesen, also fast immer. Auch das nächste Buch von Rasha Kayat, Ich komme nicht zurück, bei Dumont erschienen.
Da bin ich jetzt sehr gespannt, weil das hat mich auch schon angelacht. Jetzt bin ich gespannt, was du zu berichten hast.
Ja, das ist also die Geschichte von Hannah, Zaina und Cem. Die wachsen gemeinsam im Ruhrgebiet auf, ne, um mal wieder ganz bodenständig zu werden. Und sind halt so eine verschworene Gemeinschaft als Kinder, Schüler. Die Zaina, die ist mit ihrem Vater damals, da war sie 4 oder 5, ich glaube aus Persien gekommen. Sie ist aus jeden Fall damals schon als Flüchtling gekommen. Also ihr Elternhaus ist zerbombt worden, dabei ist ihre Mutter auch umgekommen und dann ist sie mit ihrem Vater nach Europa gegangen und haben dann eben Deutschland, Ruhrgebiet, Fuß gefasst. So. Und der Cem, dessen Eltern stammen aus der Türkei, der Cem selber ist auch im Ruhrgebiet geboren, die bilden halt so eine Gemeinschaft mit der Hanna, die bei ihren Großeltern aufwächst, weil ihre Mutter ist, als sie noch sehr klein war, bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen und den Vater kennt sie überhaupt nicht. Und das spielt also lange Zeit in diesem Milieu der Siedlung, wo sie wohnen im Ruhrgebiet, was sie so als Kinder für große und kleine Abenteuer erleben, in der Schule, mit anderen und so weiter. Und den ersten Knacks in dieser Freundschaft, weil das versteht Hannah nicht so recht, ist der 11. September. Und wie sich dann alles verändert. Also zum Beispiel der Vater von der Zaina, der fährt Taxi. Die Leute spucken da teilweise in sein Taxi oder so. Die Eltern von Cem, die haben eine Imbissstube. Da werden sie auch angefeindet von der deutschen Bevölkerung und so. Also sie spüren da ganz deutlich, jetzt fängt es an mit Ausgrenzung. Und die Hanna nimmt das gar nicht so wahr, weil ihre Eltern sind in dieser Siedlung, also ihre Großeltern, die leben seit Ewigkeiten in dieser Siedlung. Also die ist fest da verwurzelt, eigentlich wie die anderen Kinder auch, aber sie ist eben deutschstämmig, So, und sie kriegt diese Ressentiments gar nicht so mit. Und nur wenn ihre Freunde dann mal erzählen, du hör mal, guck mal, ne, dann wird Hannah wach und dann denkt sie, ja stimmt, das ist ja ganz anders als früher oder so. Und die Geschichte geht halt weiter, die werden alle erwachsen und irgendwann ist Saina verschwunden und ist auch nicht mehr, also weggezogen und hat auch den Kontakt zu den anderen, zu ihren Kindheitsfreunden total abgebrochen. Und die Hannah, die hadert immer damit. Und es gibt halt eine Sache, einen Punkt in ihrer gemeinsamen Biografie, da ist dieses Verhältnis gekippt. Das wird immer nur angedeutet und auch der Cem weiß eigentlich nicht, warum die Zena sich so völlig von der Hannah abgetrennt hat, mit ihr nichts mehr zu tun haben will und auch nicht mehr mit ihr sprechen will. Und das steht halt immer dazwischen. Und die Hannah ist, nachdem ihre Großeltern, erst der Großvater und ein knappes Jahr später die Großmutter gestorben sind, ist sie halt wieder zurückgekommen in diesen Ort, in diese Siedlung und hat dann auch erstmal die Wohnung von den Großeltern bezogen, natürlich um da, ne, alles zu ordnen, aufzulösen und so weiter, weil die gibt es ja jetzt nicht mehr, die liegen ja nun beide auf dem Friedhof. Und irgendwie kam dann noch die Pandemie dazwischen und sie ist da quasi hängen geblieben. Und mit dem Einzigen, mit dem sie dann noch von früher Kontakt hat, ist dieser Cem. Und da wird halt diese Geschichte zwischen den Kindern, zwischen dem Großwerden, zwischen den familiären Banden, auch unter diesen Erwachsenen, die diese Kinder, die für die Kinder zuständig sind, beziehungsweise deren Eltern, Großeltern sind, wunderbar warmherzig dargestellt. Und die Hannah ist dann irgendwie zu diesem Zeitpunkt so ein bisschen auf der Suche, wo das alles geblieben ist. Und sie würde halt wahnsinnig gerne wieder Kontakt zu Zena haben. Mhm. Gelingt es ihr dann über Facebook oder weiß ich gar nicht mehr genau. Also ne,
soziale über Social Media, ja.
Social Media, ja, genau. Da sie doch nochmal anzuschreiben und erst kommt keine Antwort und irgendwann kommt die Antwort, lass mich doch in Ruhe.
Mhm. Dann, klare Antwort.
Und aber Hannah will nicht locker lassen und will wirklich nochmal versuchen. Und ja, und irgendwann so zum Schluss hat man so ein bisschen diese Erwartung, das wird aber natürlich nicht mehr zu Ende geführt, die beiden könnten doch nochmal zusammen ins Gespräch kommen. Also Saina wird sich nicht so ganz verschließen. Mhm. Was mich bei der Geschichte gestört hat, das muss ich ganz ehrlich sagen, als erklärt wurde, warum die Hannah und die Saina so warum das so auseinandergebrochen ist, die Freundschaft.
Mhm. Was hat dich daran gestört?
Der Grund, den fand ich sehr konstruiert.
Okay, ja.
Ich will nicht ausschließen, also ich schließe nicht aus, dass es sowas gibt, aber mit dem ganzen davor Erzählten, war das, ja, halte ich es für sehr unwahrscheinlich.
Okay, also es fühlte sich wie keine natürliche Handlung an.
Genau, es fühlte sich an wie, es musste ja jetzt irgendwie so ein Knaller kommen, warum die beiden auseinandergegangen sind. Ja, der Knaller wirkte aufgesetzt. Aber alle, die ganze Geschichte davor, aber und auch die Möglichkeit, nachdem ja aus den Kindern Erwachsene geworden sind, die auch alle ihre eigenen Lebenswege gegangen sind, dann vielleicht doch nochmal wieder so einen Anknüpfungspunkt zu haben, weil man eben früher so eine enge Gemeinschaft hatte. Das war, die fühlten sich wie Geschwister, die drei. Mhm. Und das fand ich auch spannend. Das war eine gute Geschichte.
Ja, spannend.
Ja, wenn dann, man sich nochmal so in Familienbande und Konstellationen begeben will, sind die beiden Bücher, die ich jetzt vorgestellt habe, sicher eine Option dafür.
Ja, gute Empfehlung. Wie gesagt, das hatte ich schon beim Auspacken in der Hand gehabt und habe es mir durchgelesen, also zumindest den Rücken habe ich mir durchgelesen und ich fand es sehr spannend. Deswegen werde ich das weiterhin im Auge behalten.
Mach das mal.
Und wenn ich es gelesen habe, sage ich dir mal Bescheid. Mal schauen, ob ich den Grund dann auch so konstruiert fand oder ob ich es vielleicht etwas anders wahrnehme. Genau. So, konstruiert oder nicht konstruiert. Sie ist wieder da. Frau Han Kang.
Ja,
unsere Nobelpreisträgerin.
Ja, die du schon lange vorher entdeckt hast. Das muss man doch dazu sagen.
Ja, wobei die Vegetarierin lese ich jetzt gerade tatsächlich auch zum ersten Mal. Das ist so ein Buch, das kam raus, da war ich in der Ausbildung. Und mein Ausbilder hat es immer gerne empfohlen. Aber irgendwie hatte ich da nicht so das Faible dann für. Und ich habe es dann jahrelang ruhen lassen. Und jetzt zuletzt hatte meine Kundin, das war aber letztes Jahr dann schon, danach gefragt. Und erst dann ist dieses Buch wieder so in mein Bewusstsein getreten, sodass ich gesagt habe, jo, ich habe es eigentlich noch nie gelesen gehabt. Wäre jetzt mal der Zeitpunkt. Und gut, dass ich es mir vorher bestellt habe, denn aufgrund ihres herausragenden Gewinns war sie jetzt längere Zeit nicht lieferbar, aber jetzt ist sie wieder da. Und ja, ich habe es jetzt gerade auch angefangen, ich bin noch nicht durch, aber dieses Buch hat mich jetzt schon gepackt, wirklich. Es ist schon ein gutes Zeichen, wenn dich ein Buch mit dem ersten Satz schon packt. In der Vegetarierin geht es um eine Frau, die sich dazu entschließt, vegetarisch zu leben. Klingt jetzt erstmal unspektakulär, nur die Autorin ist, soweit ich weiß, Koreanerin und dementsprechend spielt das Buch auch in Korea. Und ja, genau, es wurde aus dem Koreanischen übersetzt, ja, alles klar. Und da ist das jetzt vielleicht noch nicht so verbreitet, zumindest auch zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, vielleicht auch noch nicht als so natürlich angesehen, denn unsere Protagonistin, die uns so auch noch nicht mit Namen vorgestellt wurde, was ich auch sehr spannend finde, es dreht sich um eine Frau und einen Mann und sie beschließt halt Vegetarierin zu werden. Beide werden uns mit Namen überhaupt nicht vorgestellt. Finde ich sehr spannend. Also da bleibt so eine gewisse Anonymität. Und ich finde allein die Vorstellung, das Buch wird aus Sicht des Mannes geschrieben auf seine Frau. Und allein der Beginn war für mich schon sehr eindeutig. Bevor meine Frau zur Vegetarierin wurde, hielt ich sie in jeder Hinsicht für völlig unscheinbar. Um ehrlich zu sein, fand ich sie bei unserer ersten Begegnung nicht einmal attraktiv. Mittelgroß, ein Topfschnitt, irgendwo zwischen kurz und lang, gelbliche unreine Haut, Schlupflider und dominante Wangenknochen. Ihre farblose Kleidung zeugte von ihrer Scheu, etwas von sich preiszugeben. Als sie sich dem Tisch näherte, an dem ich auf sie wartete, fielen mir ihre Schuhe auf. Es waren die schlichtesten schwarzen Schuhe, die man sich nur vorstellen kann. Und dann dieser Gang, nicht schnell, nicht langsam, nicht raumgreifend und auch nicht tippelnd. Also schon dieses Urteilende direkt am Anfang und das zieht sich quasi auch so dieses Buch bisher durch. Der Mann, der quasi im Stillen über seine Frau urteilt und man merkt schon, ja, wo ist da die Liebe zwischen euch? Also die beiden heiraten eigentlich quasi nur aus Nutzen, eine reine Nutzehe, schon allein für ihn, weil sie ist ja jetzt nicht besonders attraktiv. Er muss sich jetzt keine Sorgen machen, dass sie ihm irgendwie fremd geht. Also von daher ist die wichtigste Sorge schon mal geklärt. Sein Ego wird auch nicht groß angegriffen von ihr. Das Einzige, womit er ein Problem bei seiner Frau hat, ist, sie trägt keinen BH. Erst dachte er, gut, vielleicht möchte sie ihm da irgendwas mitteilen, als er mal ihren Rücken so befühlte, aber nö, anscheinend auch nicht. Sie mag es anscheinend einfach kein BH zu tragen. Wo ist das Problem? Andere Frauen tragen auch ein BH. Warum sie jetzt nicht? Ach, die soll sich mal nicht so anstellen. Er hat zwar keine großen Erfahrungen mit BHs, aber er hat natürlich seine Meinung zu diesem Thema und er würde sich auch wünschen, dass seine Frau mal ein Push-Up-BH tragen würde, weil wenn er sie vor seinen Kollegen vorstellt, er muss ja irgendwie sein Gesicht wahren und da spielen die Brüste seiner Frau natürlich eine sehr große Rolle. Oh. Und das auf den ersten 10 Seiten. Also man weiß schon direkt, wo man bei dem Mann dran ist. So, jetzt geschieht es eines Nachts, er entdeckt seine Frau morgens früh um 4 Uhr, wird auf einmal wach und seine Frau steht morgens früh um 4 Uhr in der Küche. In einem langen Nachthemd, Haare total verwuschelt und da steht sie dann vor dem Kühlschrank. Und er fragt sie, was ist los? Warum stehst du hier? Sie reagiert nicht. Er fragt sie wieder, warum stehst du hier? Hast du mich nicht gehört? Gib mir deine Aufmerksamkeit, wenn ich mit dir rede. Ja, sie erzählt ihm nur in einem ganz seichten Ton, ich hatte einen Traum. Ja, und dann kommt nichts mehr. Er legt sich wieder schlafen. Am nächsten Morgen wird er wach. Ziemlich gehetzt, denn er hat verschlafen und er muss zur Arbeit. Ja, scheiße, er hat verschlafen. Warum hat seine Frau ihn nicht geweckt? Jetzt rennt er runter. Ja, toll, Frühstück ist auch noch nicht mal gemacht. Sein Hemd wurde ihm auch nicht gebügelt. Der arme Kerl und seine Frau steht immer noch vor dem Kühlschrank. Auf dem Boden liegen Plastiktüten herum und seine Frau ist dabei, das gesamte Fleisch aus dem Kühlschrank in den Müll zu werfen. Er kriegt völlig einen weg, fragt, sag mal, hast du sie noch alle? Du wirfst hier gerade Fleisch weg in, weiß ich nicht, wie, was für was für einen Betrag. Das sind gerade Unsummen, die du hier in den Müll wirfst. Und sie wiederholt wieder nur, sie hatte einen Traum. Zu mehr kommt es nicht, denn der Mann muss ja zur Arbeit. Er kann sich jetzt nicht um seine Frau kümmern. Ich meine, er hat ja auch noch nicht mal Frühstück gehabt, gar nichts. Jetzt muss er sich auch noch sein altes, zerknittertes Hemd aus dem Wäschekorb wieder raussuchen. Ach, zum Glück geht das noch. Dann wirft er sich mal eben noch die Krawatte um den Hals und stürmt quasi schon raus. Ja, armer Kerl, wirklich. Und ja, als nächstes bekommt man dann noch eine Traumsequenz, die Frau nämlich hatte. Denn der Leser wird mal hineingeführt in den träumerischen Zustand der Frau. Sie hatte einen Traum, dass sie sich quasi im Wald befand. Es ist alles auch etwas abstrus dargestellt. Es muss gerade irgendein Fest geherrscht haben, denn es waren Leute auf Picknickdecken zu sehen. Also vielleicht war es irgendein Frühlingsfest, was wieder stattgefunden hat. Und sie nahm nur wahr, wie sie in einem blutigen Unterhemd quasi dastand und rohes Fleisch im Mund hatte. Ja. Und das von der schönen Idylle des Waldes und des Picknicks hin zu Blut und rohem Fleisch. Und irgendwie scheint ihr dieser Traum vermittelt zu haben, sie sollte sich jetzt vegetarisch ernähren. Und da bin ich bis jetzt stehen geblieben.
Ah ja.
Genau. Ich weiß nur, der Mann kommt am Abend dann nach Hause und ist dann mit dieser Realität konfrontiert, dass seine Frau sich jetzt vegetarisch ernähren möchte und das jetzt natürlich für ihn quasi auch gilt. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich habe schon einiges über dieses Buch gehört, nämlich, dass der Mann aufgrund dieser Umstellung sich nicht anders zu helfen weiß, als seiner Frau gegenüber auch handgreiflich zu werden und sie zu vergewaltigen. Denn anscheinend scheint das die Lösung des Problems zu sein, damit seine Frau wieder Fleisch ist. Ich bin gespannt, ob es sich wirklich so entwickelt und wie es weitergeht. Ein sehr abstruses und ist ein Hardcore-Buch.
Ja, scheint mir
also,
auch so.
Ja, also die Thematik ist schon sehr heftig.
Dabei ist der Titel so harmlos.
Der Titel ist harmlos, aber ich finde, das Coverdesign ist hier wirklich sehr ausgeklügelt, denn es sieht auf den ersten Blick auch harmlos und wunderschön aus, die ganzen Blumen, aber dann siehst du hier so eine rohe Zunge runterhängen, hier ist ein Stück rohes Fleisch, hier sind irgendwelche metallischen Gerätschaften, da ist noch eine Fliege mit bei, hier siehst du Finger im Hintergrund. Also hinter dieser ganzen Schönheit kommt dieser ganze Ekel. Ja, genau. Finde ich sehr spannend dargestellt. Ja.
Ja.
Also ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Doch. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es mich jetzt so unheimlich verlocken würde, weil der Titel klingt harmlos und,
ja.
Und dachte ich mir, naja, die Vegetarier, ja.
Ja, gut.
Aber nee. Scheint doch wesentlich mehr dahinter zu stecken wie bei dem Cover, ne?
Ja.
Wo ich auch erstmal nur die Blumen gesehen habe. Es ist auch so angenehm von den Farben.
Richtig, das geht alles so ineinander über. Nur das Ding ist, seitdem ich diese Zunge da unten gesehen habe, komme ich auf dieses Cover nicht mehr klar. Deswegen habe ich mir die englische Ausgabe bestellt. Ich wollte die Zunge nicht mehr sehen.
Was hat denn die englische Ausgabe für ein Cover?
Die englische, die kann ich dir mal eben rausholen. So, da bin ich wieder, habe mir meine englische Ausgabe geschnappt. Die englische Ausgabe sieht so aus. Man hat quasi so einen abgerissenen Flügel, der jetzt auch nicht gerade schöner aussieht als die Zunge, aber irgendwie finde ich das nochmal angenehmer. Und im Hintergrund sieht man so Äderchen.
Ja, für mich sind das, wär jetzt im ersten Moment wären es für mich Blattadern, aber nachdem, was du alles erzählt hast, kann das natürlich auch Lungen gewesen
sein. Ja, genau das dachte ich mir nämlich auch. Es könnten erstmal so Blattadern sein. So sieht es auf den ersten Blick auch aus. Aber ich fürchte auch eher, dass es auf irgendwelche Blutadern.
Aber weißt du, je länger wir darüber reden, denke ich mir, also ob ich das englische Cover unbedingt besser finde als das deutsche Version.
Ist zur Debatte. Was sagt ihr denn? Findet ihr die englische Ausgabe schöner oder die deutsche? Sagt es uns gerne.
Ja, das fände ich auch spannend.
So, wollen wir weg vom Vegetarismus. Was hast du denn als nächstes dabei? Hast du ein ästhetischeres Cover?
Ich habe ein sehr schönes Buch noch.
Mhm.
Das lese ich allerdings parallel zu einem Sachbuch, was nicht so schön ist. Das muss ich irgendwie so ein bisschen... Ja, das Sachbuch, da komme ich gleich noch drauf, aber das ist... das ist so aufgebaut, also das muss ich immer zwischendurch mal zur Seite legen. Das ist auch von der ganzen Thematik her, das ist also von, ich kann es ja mal sagen, was es ist für ein Sachbuch.
Ja.
Das heißt Unhaltbarkeit auf dem Weg in eine andere Moderne und ist von Ingolfur Blüdorn.
Aha.
Ich glaube, der Mensch heißt wirklich so. Es ist schon ein sperriger Autorenname.
Ja.
Und der ist Soziologe, das ist ein sehr theorielastiges Buch, wird zwar immer mit Beispielen aus dem realen Leben unterfüttert, wie er das nennt, aber es ist trotzdem sehr, sehr abstrakt und ich muss da wirklich, also ich habe dieses Buch im Urlaub so fast bis an den Schluss geschoben, nach dem Motto, wenn ich irgendwann dann auf mein Flugzeug oder sonst wo sitze und warte und dann hat man ja so eine unheimlich tote Zeit und da ist es dann ganz gut, da kann man dann solche Sachen anfangen, weil da muss man irgendwie sehr, sehr intensiv bei diesem Text bleiben und ich finde, das kann man in solchen unbelebten Zeiten am allerbesten. Also gibt es für mich dann auch keine irgendwie Ablenkung. Bei anderen Sachen, da kann ich dann mal irgendwie, aber da sitze ich halt so am besten in der Wartehalle und dann kann man sowas lesen.
Ja.
Also worum geht es in dem Buch? Es geht darum, die Theorie ist, dass jetzt in der Spätmoderne für westliche Konsumgesellschaften halt zwei schwere Krisen zusammenkommen. Einmal ihre vielschichtige Nicht-Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit ist ja jetzt immer das Schlagwort.
Mhm.
Er zeigt es schon auf und da widerspricht er auch den wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht. Also wenn jemand sagt, es ist 5:05 ökologisch, es ist an diversen Stellen schon nicht mehr 5:12. Wir sind schon nach 12 und es ist auch vieles nicht mehr umkehrbar. Aber für ihn fallen da zwei schwere Krisen zusammen, eben diese Nicht-Nachhaltigkeit und ihre sozial-ökologische Transformation. Das war immer der Ansatz, dass man diese Gesellschaft und diese Lebensform, die wir hier in den westlichen Industrieländern haben, sozial-ökologisch transformiert, damit es eben eine nachhaltige Zukunft gibt, eine lebenswerte Zukunft gibt. Und er führt praktisch in seinen Konstrukten aus, dass das gar nicht möglich ist, dass systemimmanent es nicht möglich ist.
Okay.
Das macht einen erstmal etwas sprachlos und es ist jetzt nicht gerade so eine optimistische Aussicht. Aber er sagt, das hat nichts damit zu tun, dass jetzt kommt das Ende der Welt oder so, sondern das heißt einfach, dass man in eine andere Moderne kommt. Und zwar jenseits liberaldemokratischer Normen und jenseits des Glaubens an die Mündigkeit der Menschen, die offene Gesellschaft und universelle Menschenrechte. Das ist aber eigentlich das, was wir hier in der westlichen Hemisphäre verinnerlicht haben. Dass das die beste aller Lebensformen ist. Und jetzt weist jemand nach, die wird es so nicht geben in der Zukunft.
Mhm.
Ob das jetzt stimmt, das sind ja auch Konstrukte, die er macht und er leitet da diese Schlussfolgerung ab. Aber so manche Beispiele, die er bringt oder wo er dran aufzeigt, erklärt zum Beispiel das Phänomen, wo wir oder wo viele ja heute davor stehen, wieso laufen die Leute Populisten hinterher? Warum wählen die Rechtsparteien? Mhm. Warum ist eigentlich der Wunsch nach dem starken Mann oder dem starken Führer da oder so? Da versuchen wir das ja immer mit Erklärungen, die eigentlich so auf unserem Demokratieverständnis oder eben dieses mündige Bürgerverständnis fußen. Und er zeigt ganz deutlich, warum das so ist.
Mhm.
Und warum das auch immer mehr um sich greift. Und er hat ja recht, also unsere urdemokratischen Länder, gucken wir an Großbritannien, gucken wir an in Deutschland, gucken wir Frankreich an. Alle driften in diese rechte Ecke.
Ja.
Ja? Und da kann man nicht sagen, naja, das sind so ein paar Verblendete oder so, oder die haben es nicht verstanden oder denen muss man das nur genügend erklären und dann verstehen die schon, dass sie die falsche Partei wählen. Mhm. Nein, das ist es nicht. Und das sind so Kernaussagen in dem Buch, die finde ich dann auch schon sehr, irgendwo bedrückend. Aber für mich ist es auch manchmal ganz gut, wenn ich so Phänomene so ein bisschen vielleicht auch mit einer abstrakten These erfassen kann. Und nicht einfach nur so dastehe und staune, wie kann das denn sein?
Ja.
Ja, sondern zumindest für mich eine Erklärung bekommen, die ich für nachvollziehbar halte, die ich für logisch halte. Mhm. Aber wie gesagt, relativ schwer. Man müsste auch bei vielem nochmal vielleicht jemand aus der anderen soziologischen Ecke hören dazu.
Mhm.
Und andere Theorien dagegen stellen und dann kann man sich ein fundiertes Bild machen. Aber also mich hat da vor einiger Zeit halt dieser Untertitel einfach inspiriert, das Buch in die Hand zu nehmen. Auf dem Weg in eine andere Moderne, weil ich glaube auch, dass unsere Gesellschaften hier im Westen anders werden müssen. Also es gibt ja immer nur diese Möglichkeit, sich zu verändern oder unterzugehen.
Das ist so.
Das kennt man ja lang aus sehr langen Geschichten und
Es muss einen steten Wandel geben.
Genau. Und und manchmal ist der vielleicht auch so, dass so ein Weltbild, was man als vermeintliche intellektuelle Gruppierung jahrzehntelang gehabt hat, dass das zerbröselt.
Mhm.
Also, wie gesagt, das ist kein Buch, was man in einem durchliest und das ist auch sicherlich kein Buch, wo einer sagt, ja, habe ich gelesen, habe ich von vorne bis hinten verstanden, alles ganz klar.
Schön wäre.
Vielleicht, wenn man sein Soziologiestudium abgeschlossen hat, was ich nicht habe.
Okay. Und als Ausgleich
ein Roman.
MacGyver gelesen,
Roisin.
Ist ein irischer Frauenname. Und wird Roisin ausgesprochen.
Roisin, siehst du. Wunderbar. also klar, spielt in Irland, heißt Mitternachtsschwimmer.
Mhm.
Es geht um ein kleines irisches Dorf an der Küste. Und da lebt Grace allein und zurückgezogen. Ihre Tage verbringt sie mit Schwimmen, Kilten und ihrem Hund. Grace ist stur und ruppig, sagt man den Iren ja gerne mal nach. Dann wieder eine Seele von Mensch. Um Geld zu verdienen, vermietet sie ein Cottage an Touristen. Touristen wie Even, der an einem tragischen Verlust zu zerbrechen droht. Eine Woche in diesem Dorf soll ihn wieder auf Kurs bringen. Doch es kommt alles anders. Und Even erkennt, dass es Hoffnung geben kann, auch wenn man glaubt, alles verloren zu haben. Ist irgendwo auch wieder so ein bisschen mit familiärem Hintergrund, würde ich sagen. Aber was mich an diesem Buch... ich habe es noch nicht ganz ausgelesen. Wie gesagt, ich muss ja mal parallel jetzt in dem Sachbuch lesen. Das ist so der Tonfall und die Beschreibung der Umgebung. Und ich habe dann irgendwie wieder das Gefühl, Irland, Torfgeruch in der Nase. Wird es wahrscheinlich heute gar nicht mehr so geben. Ich bin schon doch so diverse Jahre nicht mehr in Irland gewesen. Aber habe ich dann. Mhm. Und das ist schon eine gute Atmosphäre für mich. Also so geerdet. Mhm. Also wie diese Grace, ne? Rau und ein bisschen ruppig und ja, so stelle ich mir das auch vor, aber eben so echt.
Mhm.
Da muss man sich dann keine Gedanken machen, ob es so oder vielleicht doch ganz anders ist. ne? Grüne Wiese, Schafe, Wind.
Typisches Bild, ja.
Typisches Bild wird vielleicht in dieser reinen Form, wie es mir dann vorgaukelt, gar nicht so sein, aber es ist zum Lesen wunderbar.
Okay, schön. Das mal was so, für zwischendurch.
Ja, das ist so, ne, wenn man im Herbst sich aufs Sofa setzt, einen schönen Tee und dann
Kuscheldecke und
Kuscheldecke
dann das Buch.
Und das perfekt. Passt. Also es ist nicht süßlich oder so. Wie gesagt, das sind ihren. Das ist ihre Landschaft.
Sehr schön. Dann haben wir ja für heute für jeden was dabei gehabt, quasi.
Ja, hoffen wir.
Hoffen wir, genau. Dann hören wir uns irgendwann mal wieder
irgendwann
in unserer
mal
Podcast-Folge. Wir hören uns dann nächsten Monat wieder mit der Annette. Wir hoffen, wir hatten ein paar schöne Buchempfehlungen für euch parat. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Genau.
Tschüss.
Gerne Rückmeldungen.
Sehr gerne.
Tschüss.